So tickt Deutschland, der Zukunftspodcast. Wie fühlen und denken die Deutschen? Wie sieht ihr Alltag aus? Und was erwarten sie von der Zukunft? Basierend auf unserer fast 50-jährigen Forschung analysieren und diskutieren wir. Ich, Ayaan Gülz, Pressesprecherin der Stiftung für Zukunftsfragen.
Und ich, Uli Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung und Professor für empirische Zukunftsforschung in Deutschland und den USA.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Wie zufrieden bist du eigentlich mit deinem aktuellen Arbeitsplatz? Das haben wir uns gefragt und das haben wir auch die Deutschen gefragt. Und ich bin ehrlich gesagt sehr überrascht von dem Ergebnis. Uli, magst du einmal das Chart der Woche vorstellen?
Gerne. Ich bin auch überrascht, das vorab. Wenn wir uns das anschauen, derzeit sagen eben 56%, also gut jeder Zweite, dass er derzeit zufrieden mit seinem Job ist. Mhm. Wenn man sich das so überlegt, vor 10 Jahren haben wir die Frage auch gestellt, da waren es mehr als 3/4. Ja. Also schon eine deutliche Verschlechterung, muss man sagen. Und ich meine, werden wir gleich wahrscheinlich nochmal drüber sprechen, aber auch wirklich große Unterschiede beim Gehalt. Fand's das nicht?
Total, ja. Aber zur Grundzahl, also nur ungefähr jeder Zweite ist zufrieden. Das bedeutet ja auch eben, dass fast jeder Zweite nicht zufrieden ist mit seinem derzeitigen Arbeitsplatz. Und das, obwohl man ja eigentlich sagt, dass aktuell die Arbeitsmarktsituation zugunsten der Arbeitnehmer ist.
Das stimmt, aber du siehst natürlich auch, dass immer mehr Leute in immer kürzeren Intervallen den Job wechseln. Mhm. Also jetzt hier bei unserer Stifterin habe ich neulich mit einem HR-Kollegen gesprochen, also aus der Personalabteilung, der sagte gerade die junge Generation, wenn die nicht irgendwie nach 1, 2, 3 Jahren den nächsten Schritt gehen können, dann sind die auch weg. Also es ist jetzt nicht mehr... Ich will jetzt nicht von mir sprechen, aber als ich angefangen bin, damals war ich froh, einen Job zu haben und habe gedacht, oh, den machst du ewig, also bist jetzt erstmal drin. Und dann noch dieser super Job in der Stiftung. Also das war ja schon echt anders. Also die Wechselbereitschaft scheint auch echt zugenommen zu haben.
Ja, aber ich glaube, ich hatte immer das Gefühl, dass es eher gesagt wurde, es liegt daran, dass wir halt eben diesen Arbeitnehmermarkt haben und dass die einfach neue Herausforderungen wollen, dass sie in der Lage sind, sich die Arbeitgeber auszusuchen.
Das stimmt.
Aber unsere Ergebnisse sagen ja eher, dass es auch daran liegt, dass man unzufrieden ist.
Genau, also dass man dann schlecht gewählt hat, könnte man jetzt sagen.
Ja.
Aber dass man natürlich auch wahrscheinlich heute viel, viel offener damit umgeht, dass du mehr auf irgendwelchen Plattformen wie LinkedIn und Co. halt irgendwie mitkriegst, was für Jobs es da draußen gibt, dass man sich mehr darüber austauscht und dass man einfach eher auch bereit ist, vielleicht für den Job umzuziehen. Also dass das alles sicherlich auch mit reinspielt, dass viele sagen, naja, so richtig zufrieden bin ich nicht. Weil sind wir ehrlich, in vielen Unternehmen ist es halt auch noch die alte Arbeitswelt und jetzt nicht wirklich eine junge, frische. Ne?
Aber du sagst zufrieden, ja. Was macht einen denn zufrieden? Also wir haben uns das ja auch mal angeschaut und herausgefunden, dass es an sich so 4 große Bereiche sind, die dafür sorgen, dass man sagt, ich bin mit meinem Arbeitsplatz zufrieden.
Ja.
Wollen wir die mal durchgehen?
Gerne, ja. Erster Bereich, also für mich ja oftmals, was man nicht denkt, wenn man irgendwie drüber spricht und dann wird immer gesagt, na, dies ist wichtig und Work-Life-Balance und alles, aber ganz klar muss man sagen, das wichtigste Kriterium ist und bleibt der schnöde Mammon. Also das Geld.
Das liebe Geld, genau.
Total. Also das ist wirklich davon abhängig. Und das ist, was ich eben auch angedeutet habe, wenn du dir unsere Zahlen anschaust. Zufriedenheit bei den Geringverdienenden unter 1.500 monatlich, jeder Dritte nur. Mhm. Ne? Also dagegen Gutverdienende über 3.500 monatlich, fast 3/4. Also liegen Welten dazwischen.
Total. Aber so richtig überraschend ist es eben nicht, weil man geht ja arbeiten, um Geld zu verdienen. Also ich glaube, es ist ja ein verschwindend geringer Prozentsatz von sehr reichen Menschen, die es sich leisten können zu arbeiten, ohne Geld verdienen zu wollen.
Ja.
Dementsprechend muss natürlich eben diese faire Entlohnung, das war ja bei uns auch noch so ein Punkt, es muss nicht nur viel Geld sein, sondern es muss vor allem faires Geld sein, was man sich wünscht.
Damit einhergeht natürlich auch immer die Frage, was ist ein faires Gehalt? Ne? Also Mindestlohn ist ja ein Thema, was derzeit auch politisch echt viel diskutiert wird. Und ich glaube natürlich schon, wenn man sich das mal anschaut, ich meine, klar, Mindestlohn ist eine alte Geschichte, gab es schon vor 130 Jahren, damals in Neuseeland, ja, war das erste Land, was einen Mindestlohn eingeführt hatte, um einfach zu sagen, die müssen fair entlohnt werden, die Arbeitnehmer. Und wenn du nicht mehr von deiner Hände Arbeit leben kannst, ist natürlich schon hart. Wir haben es ja beim Thema Trinkgeld auch ein Stück weit gehabt.
Genau, wollte ich gerade sagen. Ja. Also das ist natürlich, deswegen bin ich total pro Mindestlohn, weil ich einfach finde, das hilft eben die Armut zu reduzieren. Man sagt, es kurbelt ja auch die Wirtschaft im Allgemeinen an, ne, wenn mehr Geld im Umlauf ist.
Aber es gibt ja auch ein paar Gründe, die dagegen sprechen.
Ja, das stimmt. Wobei für mich halt auch immer so ein bisschen dieses Zufriedenheit-Motivationsding spielt da ja auch einfach rein. Und dadurch ist ja in der Regel auch dann eine höhere Produktivität da. Also ich verstehe ja, nicht, dass das nicht mit reingenommen wird. Aber klar, dagegen wird ja auch oftmals argumentiert, wenn ich halt den Mindestlohn jetzt erhöhe, gerade in Deutschland, dann muss ich Personal abbauen, dann stelle ich weniger ein. Das ist irgendwie dann gerade kleine und mittlere Betriebe sagen dann, das können sie sich finanziell nicht leisten. Das wird zu Preissteigerungen führen, also zu einer Verlagerung vielleicht auch von Arbeitsplätzen ins Ausland. Ist immer das große Argument, könnte Inflation anheizen, weil alles teurer wird. Also das sind natürlich alles Argumente. Ja, das kann ich ein Stück weit oder im Einzelfall trifft das sicherlich auch zu. Nichtsdestotrotz ist es nun mal nachweisbar, dass diese Spaltung zugenommen hat, ja, dass wir was dagegen tun müssen. Wir wollen jetzt nicht irgendwie zu politisch diskutieren, aber du merkst ja auch, dass die Unzufriedenheit und die Radikalisierung einfach bei geringeren Einkommen höher ist, ja, als bei den mittleren und höheren Einkommen. Also das ist absolut, ja, was wir als Gesellschaft bestimmt nicht wollen. Ne?
Genau. Diese ganzen Gründe, die gegen den Mindestlohn sprechen, die du gerade aufgeführt hast, das würde ich sagen, ist ja alles schön und gut, aber in erster Linie muss es ja um den Mitarbeiter gehen. Ja. Es muss ja um den Menschen gehen. Ja. Und es muss einfach sein, wie du es anfangs gesagt hast, 1800 schon in Neuseeland eingeführt wurde, man muss von seiner Arbeit leben können. Und wenn das nicht gegeben ist, ist es ja eigentlich naheliegend, dass der Arbeiter unzufrieden ist.
Absolut. Und ich meine, das siehst du ja auch, kannst jetzt zurückgehen in die alten Fabrikzeiten, in der Industrialisierung. Das war Arbeit, Leben bestand nur aus Arbeit. Und da haben wir uns ja hoffentlich weiterentwickelt. Ja. Und insofern haben wir das alles. Und wenn wir jetzt schon, wir haben ja auch mal einen Podcast, glaube ich, zur Vier-Tage-Woche gemacht. Wenn wir reden jetzt ja nicht mehr über die Zeit, sondern es geht jetzt halt hier wirklich erstmal um eine faire Entlohnung. Und ich glaube, die ist wirklich entscheidend.
Ja, ja, genau.
Aber du hast vorhin gefragt, was für Punkte noch dazu sprechen. Den zweiten Punkt ist mir natürlich ganz unangenehm, das zu sagen. Aber ein zweitwichtigster Punkt für die Zufriedenheit ist der Vorgesetzte.
Ja.
Ich höre jetzt auch weg, was du dazu sagst.
Uli, genau deswegen bin ich nach so vielen Jahren immer noch hier.
Genau.
Liegt nur an dir. Aber ich muss sagen, nee, ohne jetzt hier zu schleimen, ich kann das total unterschreiben. Hm. Also ich finde an der... da im Detail ging es ja darum, ne, was ist wichtiger, die Inhalte deines Jobs oder ein guter Vorgesetzter. Und da haben ja die meisten gesagt, ein guter Vorgesetzter, ein gutes Verhältnis zu dem Vorgesetzten, fairer Umgang mit dem, das ist alles viel, viel wichtiger. Weil ich würde sagen, an den Inhalten kann man ja immer noch mal was ändern. Ja? Da kann man ja drüber sprechen. Und wenn man einen guten Vorgesetzten hat,
ja,
kann man über alles sprechen. Auch Work-Life-Balance kannst du mit einem guten Vorgesetzten irgendwie klären. Dementsprechend verstehe ich total und unterschreibe das auch, dass das ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, um zufrieden zu sein auf der Arbeit.
Glaube ich auch. Und ich meine, ich merke es, ja, habe es für mich selber in meinem Leben auch immer gemerkt. Also der ehemalige wissenschaftliche Leiter hat mir auch diese Freiheiten gegeben, auch das Potenzial, mich weiterzuentwickeln, was wirklich, glaube ich, entscheidend war, dass ich auch so lange hier geblieben bin. Mhm. Also ich glaube, das hängt wirklich viel von ab. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch dann immer den Appell an die Vorgesetzten richten, dran zu arbeiten. Also diese Soft Skills sind schon...
Ja, weil die meisten Vorgesetzten oder Abteilungsleiter sind das ja geworden aufgrund ihrer Fähigkeiten.
Ja.
Also des Operativens. Und plötzlich sind sie in einer Führungsposition. Haben sie dann auch überhaupt die Skills, die Soft Skills, Führungspersonal zu sein?
Ja, gute
das
Frage.
Das fehlt halt häufig.
Ja.
Vielleicht müsste man da auch irgendwie anders nochmal rangehen.
Mhm. Ja, und wirklich auch für die Unternehmen und die Vorgesetzten, was du soeben gesagt hast, es ist ja auch Fakt, mehr Leute bleiben in ihrem Job, obwohl der Job doof ist, weil sie einen guten Vorgesetzten haben.
Mhm.
Und umgekehrt halt, der Job kann auch so toll sein, wenn der Vorgesetzte irgendwie dich nervt oder stresst oder du unzufrieden bist, dann wechselst du den Job. Also
ja,
da müssen es wirklich auch einfach für die Unternehmen entscheidend, dass die Führungsebene wirklich da immer dran bleibt.
Ja, wie kann man das denn erreichen? Was ich jetzt immer wieder häufiger sehe, ist auch in beruflichen E-Mails und ein Hashtag gerne per Du.
Ja.
Dass wir in vielleicht das Siezen abschaffen?
Ist eine gute Frage. Also ich bin da hin und her gerissen. Also einerseits, ich zum Beispiel an der Uni duze ich fast alle meine Studierenden.
Ja.
Und habe da gar kein Problem mit. Ich weiß nicht, vielleicht will ich mich auch nur noch mal jung fühlen. Keine Ahnung, nein. Für die Studierenden ist es schon deutlich komplizierter, weil sie irgendwie dieses, man sieht an sich den Professor. Ich habe das übernommen aus den USA, wo ich festgestellt habe, dass es ein völlig anderes Verhältnis zu Studierenden, aber auch zu Kollegen ist, zu, weiß ich nicht, zu Eltern bei der Schule der Kinder, den Lehrern, wenn man eben alles nicht dieses förmliche Sie und diese Distanz hat. Also ich finde das schon etwas, was sehr typisch deutsch ist und was uns oftmals hemmt.
Ja, ich kann das auch aus Dänemark, auch von der Universität, dass dort auch eben geduzt wird. Auch die Professoren, die Doktorväter und so weiter. Weil die ganz klar sagen, wir sind doch auf Augenhöhe. Und wir arbeiten ja hier gemeinsam an etwas. Also ich bin nicht irgendwo anders und bewerte dich. Und ich finde, man kommt auch viel besser in den Austausch, wenn man duzt, weil man, ja, diese Distanz ist einfach nicht mehr da. Ja. Man ist einfach näher. Und der Hauptgrund, den ich immer wieder höre, ist, ja, aber ich will ja diese Distanz haben zu Leuten. Frage ich mich aber, ist die nicht vielleicht auch hinderlich für eine gute Beziehung?
Es erfordert halt wieder Mut. Also wir haben ja Mut, haben wir oftmals in den letzten 12 Monaten thematisiert. Und es ist halt was Entscheidendes. Du musst halt den Mut für Veränderungen da haben und Mut ein Stück weit, da auch andere Dinge zu machen. Also noch letzter Gedanke dazu, wir müssen mit der Zeit gleich wieder aufpassen. Aber in der Schule der Kinder ist es genau umgekehrt. Ne? Also ab der 10. Klasse werden die Schüler gesiezt.
Ja.
Was wäre es, eine Revolution zu sagen, ab der 10. Klasse dürft ihr die Lehrer duzen?
Ja.
Wäre wirklich ein völlig neuer Gedanke mal und wäre wirklich spannend zu sehen, was das auch für die Motivation von Schülern in nachher für mittlere Reife oder fürs Abitur irgendwie ausmachen würde, wenn man auf einmal ein anderes Verhältnis zum Lehrer oder Lehrerin haben würde, weil man auf einmal per Du ist.
Ja, ich habe auch letztens gehört, dass jemand im Kindergarten, dass die Erzieher da gesiezt werden, dass es dann halt Frau so und so. Ich dachte, was ist das denn für ein komisches Verhältnis? Also ich will doch keine Distanz, ne? Die Kinder sollen doch da sich aufgehoben fühlen und eine Nähe, dass ich mit meinen Sorgen zu dieser Person gehen kann. Und ich finde, ein Sie ist einfach immer,
ja, beschreibt
hier, so, es gibt gewisse Grenzen, die dürfen nicht überschritten werden. Und ich finde, dafür ist es egal, ob man duzt oder siezt. Das ist dann eher so Höflichkeit und so weiter. Ne?
Das stimmt, ja. Was übrigens ein kurzer Funfact an der Stelle ist, wir haben auch mal nachgeguckt, wo die zufriedensten Arbeitnehmenden sind in Deutschland. Und das ist ja interessanterweise, wenn du im kirchlichen Bereich arbeitest, also Pastoren und Co., das ist immer duzen. Ne? Also die Bibel duzt durchgängig und hat kein Sie drin, was ganz interessant ist.
Richtig, aber, da mag es daran liegen, genau.
Kommen wir zum dritten Punkt.
Work-Life-Balance, genau, Klassiker, wie du sagen wolltest. Ja, die Work-Life-Balance muss einfach stimmen. Die Unternehmenskultur, das Klima unter den Mitarbeitenden, wie geht man mit den Kollegen um, das sorgt eben auch dafür. Und da, klar, Work-Life-Balance, ich muss auch sagen, dieses Wort kann ich auch fast nicht mehr hören, weil das ist einfach echt schon alt. Man hat das Gefühl, passiert denn da überhaupt mal was? Aber da haben wir uns ja mal ein paar Beispiele für rausgesucht, Uli, ne?
Das stimmt. Also man kann natürlich jetzt das nehmen, was man vielleicht auch kennt, so skandinavischen Länder, Hygge irgendwie in Dänemark, die legen ja viel Wert drauf, diese angenehme Arbeitsplatzumgehung, natürlich die Flexibilität, Gemeinschaftsgefühl, die Schweden, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, Fika, ist ja auch so ein bisschen Bestandteil des Arbeitsalltages da. Man macht gemeinsame Kaffeepausen, soziale Interaktion ist immer mit dabei. Das ist also eher ein Miteinander. Und die Studien geben den Unternehmen ja recht. Also das ist einfach eine längere Verweildauer der Mitarbeiter, weniger gestresst, die Moral, Produktivität steigt dadurch. Also ist schon interessant, wie die das machen. Andere Länder machen es wieder anders, ne? Also USA arbeitet über dieses Belohnungssystem, immer Employee of the Week oder Employee of the Month, was so eine Art Wertschätzung ist. Italien ist dieses ausgedehnte Mittagspausen. Also sehr unterschiedlich. Nur was wir in Deutschland machen, ist so ein bisschen, wie wir es immer gemacht haben. Das ist schon, muss man sicherlich aufpassen, obwohl wir natürlich auch klar uns weiterentwickelt haben.
Und ich meine, wir haben ja alle verstanden, was Work-Life-Balance sein soll. Also dem Privatleben muss Raum gegeben werden, aber es muss halt eben auch vorgelebt werden. Und das ist für mich so dieser große Wandel, der noch vollzogen werden muss im Kopf. Das zum Beispiel, wie es in Dänemark ist, da hat Familie einfach oberste Priorität. Mhm. Das ist ganz egal, ob es jetzt die Wahlfamilie ist, Kinder sind, Eltern sind, um die man sich kümmern muss. Aber es ist klar, es gibt einen Feierabend. Und wenn dein Kind Geburtstag hat, dann ist es klar, dass du an dem Nachmittag da irgendwie die Einhornschnitzel machst.
Hat dein Mann das nicht gerade mit seinem Chef auch super besprochen?
Richtig, genau. Ein Beispiel aus dem wahren Leben. Und das finde ich einfach super, dass ohne irgendwie einen komischen Beigeschmack zu haben, wird gesagt, gar kein Problem.
Aber ich frage mich auch mal, was wäre die Alternative? Also, dass man dann lügt und sagt, ich bin krank oder ich habe irgendwie einen Termin.
Dass du es verpasst.
Ja, aber
dass du es verpasst und dass du dann irgendwie innerlich unzufrieden bist.
Und innerlich schon wieder kündigst und sagst, Job ist negativ besetzt und nicht positiv besetzt. So ist es an sich, ich kriege diese Freiheiten halt auch, ist schon was Tolles. Ja.
Genau.
Ja. Um das nur ein bisschen auch abzuschließen, der vierte Punkt, den wir rausgefunden haben, sind diese ganzen Klassiker, was man oftmals denkt, was eine große Rolle spielt. Also Anforderungen, Sinn, Klarheit der Ziele, Anerkennung, solche Sachen. Das ist den anderen drei Bereichen interessanterweise eher nachgeordnet. Also das ist schon spannend.
Ja.
Was ich übrigens noch, bevor wir vielleicht noch ganz kurz zur Zukunft kommen, was ich noch interessant fand, ist, wie eigentlich Zufriedenheit gemessen wird. Also oftmals sagt man ja, man kann eine klassische Mitarbeiterbefragung machen und kann fragen, wie zufrieden sind die Mitarbeiter. Unternehmen, die sich ein bisschen mehr trauen, schauen auch einfach mal in den Abteilungen nach, wie hoch sind eigentlich die Fehlzeiten. Wir wissen ja irgendwie, die Anzahl von Krankheitstagen in Deutschland hat zugenommen, gerade nach Corona. Und ist schon interessant auch mal zu sehen, in welchen Abteilungen die Leute mehr krank sind, weil sie vielleicht gestresster sind, weil sie nicht mehr wirklich Lust haben und unzufrieden sind. Und natürlich die Art, wie lange gerade die junge Generation dann auch im Job bleibt. Das haben wir eben schon thematisiert. Je höher die Durchlässigkeit da ist, ist nicht unbedingt ein Zeichen von Zufriedenheit.
Ja, das stimmt. Stichwort Zukunft. Wie sieht die Zukunft aus, Uli? Wird es sich weiter so verschlechtern?
Ich habe Sorge, dass Unternehmen langsam umdenken, dass sie das noch nicht so den Zeichen der Zeit erkannt haben. Gerade bei der jungen Generation, die Unzufriedenheit ja auch höher als in der Vergangenheit. Also ich glaube wirklich, Unternehmen müssen umdenken. Ist natürlich von Unternehmen und zu Unternehmen oder Branche zu Branche immer unterschiedlich. Klar, das gilt nicht für jeden, aber dass man sich damit auseinandersetzen muss, glaube ich schon. Und ich will jetzt nicht, also das haben wir jetzt heute nicht thematisiert, aber vielleicht auch nochmal für interessiert draußen, wie wir in der Stiftung arbeiten. Also das ist ja rein über das Stichwort Vertrauen, ne? Also
ja.
Das ist, du machst deine Arbeit, wann du meinst, sie
genau,
haben zu müssen.
Genau, ich finde auch, das ist halt eben dieses perfekte Beispiel für eine super Work-Life-Balance, weil es geht halt eben um, wir müssen gewisse Dinge tun, aber wann ich sie mache, frühmorgens, spätabends, wie auch immer, zwischendurch, das ist halt eben mir überlassen. Und so hat man halt eben nicht diesen Stress, man muss alles zwischen irgendwie 17 und 19 Uhr am Tag erledigt haben.
Also ich glaube wirklich, ja, wie du gesagt hast, Vertrauen, Autonomie, das sind wirklich wichtige Dinge auch für die Zukunft, um die Zufriedenheit zu fördern in ganz, ganz vielen Bereichen. Jetzt gehen wir nach Hause.
Wir wünschen euch noch eine schöne Woche.
Macht's gut, bis dahin.
Dann. Tschüss.
Wenn ihr selbst Zukunftsfragen habt, dann zögert nicht, uns zu schreiben. Die E-Mail dazu findet ihr in den Infos zu dieser Podcast-Folge oder auf unserer Website stiftungfuerzukunftsfragen.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, uns zu abonnieren. Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.